herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Nach einer kurzen Sommerpause von 4 Wochen sind wir wieder zurück und ich freue mich, heute einen ganz besonderen Gast in der Folge zu haben. Das Münchner Scale-Up Finn gilt als das Paradebeispiel für die erfolgreiche Skalierung mit No-Code. Die Verwendung von No-Code-Tools wie Make, Airtable, Webflow und Co. haben es Finn ermöglicht, innerhalb von so kurzer Zeit ein selten gesehenes Wachstum hinzulegen. Jetzt haben sie einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel No-Code isn't scalable. In dieser Folge spreche ich mit Andreas Wixler, CTO und Co-Founder von Finn, über die Rolle, die No-Code beim Erfolg von Finn gespielt hat, wie man es hinkriegt, No-Code erfolgreich in die Unternehmens-DNA zu implementieren und warum sie beschlossen haben, in ihrem Hauptprodukt jetzt auf Code zu wechseln und warum das eigentlich kein Widerspruch ist, sondern vielmehr eine Evolution ihres Toolstacks ist. Darüber spreche ich mit Andreas. Ich freue mich sehr auf die Folge und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Andi. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Liebe. Sehr nice, dass ich hier dabei sein darf.
Ja, ich freue mich sehr. Wir hatten ja schon mal vor ein paar Podcast-Folgen, ich glaube Nummer 45, wir hatten jetzt einen Monat Pause drin in unserem Podcast, in einer kleinen Sommerpause und ich glaube in Folge 45 haben wir auch schon mit Jens gesprochen. Jens ist Product Manager bei euch, da haben wir auch schon tiefer über Finn gesprochen. Das werden wir jetzt gleich auch noch tun. Aber bevor wir näher uns mit Finn beschäftigen, lass uns doch erstmal kurz zu dir kommen. Wie ist so dein Werdegang? Wie bist du denn eigentlich zu Finn gekommen?
Mhm. Ja, genau. Also ich bin Andi, 38, schon ein paar Tage älter. Damals, als wir Finn gegründet haben, seit Oktober 2019 bin ich bei Finn als CTO für alles Technische verantwortlich und habe auch das große Glück, auch einer der Co-Founder zu sein bei Finn. Vorher habe ich klassisch E-Commerce gemacht. Also E-Commerce, das ist etwas, wo ich mich massiv wohlfühle. Mhm. Und genau. Wir sind eigentlich ein zusammengestöpseltes Team. Also es ist jetzt tatsächlich nicht, dass wir uns die besten Buddies waren, sondern wir kannten zum Teil gar nicht, nur über 2-3 Ecken. Und so ist dann Finn entstanden. Das heißt, ich wurde ganz, ganz klassisch per LinkedIn angeschrieben. Und genau, so ist Finn entstanden. So bin ich dann bei Finn gelandet. War vorher 5 Jahre lang beim anderen deutschen Münchner E-Commercer oder europaweit tätig. Hab Möbel verkauft, hätte ich fast gesagt. Nee, alles für Home and Living. Und wiederum vorher noch selber gegründet gehabt und wiederum vorher auch im R&D-Bereich bei IBM tätig. Also vieles gesehen und vieles mitgemacht von klassischer, ich sag mal, Forschung bis zur Muckelei. Also so nenne ich gerne Softwareentwicklung. Genau, alles, was dazu gehört. Und selber Softwareentwickler gewesen für die Karten, genau.
Ja. Muckelei, das finde ich auch ein sehr schönes Wort für Softwareentwicklung. das ist ja, ich finde es ganz spannend, dass du ja einen sehr, sehr technischen Background hast. Du hast ja auch Computer Science und Physik studiert und wie du jetzt gerade schon gesagt hast, eben bei wirklich namhaften Unternehmen als Entwickler gearbeitet und als Teamlead für die Entwickler und so. Und wie kam es denn zu No-Code? Weil Finn ist ja quasi das Paradebeispiel für die Skalierung eines Startups mit No-Code. Wie bist du denn zu No-Code gekommen?
Eigentlich tatsächlich ausschließlich über Finn. Also vorher war das Thema No-Code war kein Thema für mich, absolut gar nicht. Dazu muss man aber auch ein bisschen so Historie wissen. Dadurch, dass ich selber Entwickler war und Softwareentwicklungsteams geleitet habe, über 80 Leute, iOS, Android und Web-Development, gab es da so eine Regel, die sich für mich so manifestiert hat. Und avoid engineering for the sake of engineering. Also auf Deutsch, Engineering nur zu machen, um Engineering zu machen, das reicht nicht. Und wenn man dann ganz, ganz tief in sich hineingeht und einfach wirklich, ja, und aus sich selber gegenüber nicht bullshittet, dann bleibt nicht mehr viel übrig, ja, dass man sagt, okay, wie schaffe ich das, company-weit, dieses wirklich Mindset zu integrieren, wir machen etwas, um einen Wert zu schaffen. Und da kommt dann No-Code so ein bisschen, so in kleinen Nuancen rein. Und dann, wenn man dann noch tiefer reingeht, dann kommt so ein zweites Statement von mir immer wieder rein. Und das ist, we buy commodities, we build assets. Also, wie kannst du etwas, was du löse ein Problem mit Geld, wenn du es mit Geld lösen kannst, also in diesem Fall Commodity. Aber fokussiere dich auch darauf, um wirklich Wert zu schaffen. Wenn man das alles kombiniert, dann ist No-Code ein Ansatz. Tatsächlich ein Ansatz. Da gibt es natürlich verschiedene andere, die ich nicht kenne. So tief habe ich mich noch, doch nicht auseinandergesetzt. Aber No-Code war dann bei Finn massives Thema. Aber um deine Frage zu beantworten, ich habe mich damit vorher nicht auseinandergesetzt. Und ich habe all die Schweinereien gemacht. Verstehe mich nicht falsch, als Softwareentwickler. Das heißt, ich habe selber meine eigenen Frameworks entwickelt. 2 Wochen später habe ich gedacht, was habe ich da eigentlich entwickelt? Und das war die geilste Zeit ever. Ich war glücklich, wie Bolle. Aber das Ding hat keinen Wert generiert. Das war einfach nur Spaß, Eigenglückmaximierung nenne ich das. Ja. Aber das hat keinen Wert geschaffen. Das hat einfach Spaß gemacht und fertig.
Ja, auch spannend. Also du meinst auch Tech als Zweck und nicht als Selbstzweck, sondern quasi als Mittel oder als Mittel zum Zweck. Nicht als Zweck, sondern Tech als Mittel zum Zweck. Genau.
Und das ist immer wieder die Kunst. Also wir können da wirklich, wir können, wenn du magst, 2 Stunden drüber reden, wie kriegt man das hin? Also da gibt es ja verschiedene so Treiber mittlerweile auch im Markt. Viel Gerede um Efficiency of Engineers, Automatisierung, wie kriegen wir das ganze Thema Digitalisierung hin und so weiter. Das sind so Themen, die für mich zusammengehören. Aber jetzt mal zurückgesprungen im Oktober 2019, da habe ich bei Finn angefangen. Mhm. Da guckt man sich ja mal kurz das Businessmodell an und merkt, es sind eigentlich 2 Pillars auf Deutsch. Wie heißt das auf Englisch eigentlich? Zwei Säulen, genau. Eine Säule ist E-Commerce. Mhm. Das habe ich jetzt 10 Jahre plus gemacht. Okay, tick, done, erledigt. No surprises. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Es ist bockschwer, das auf den Kern zu destillieren. Aber nichts Unbekanntes. Und dann guckst du dir die zweite Säule an und das ist Car-Fulfillment. Wie kriegst du diese, und als Physiker, wie kriegst du diese 2000 Kilogramm von A nach B? Das ist sehr viel kinetische Energie, die du da bewegen musst. Und nur damit die Zahl mal gefallen ist, um eine Car-Subscription anzubieten, end-to-end, mit allen Sachen, die dazugehören, brauchen wir 112 Partner. So, jetzt ist die Quizfrage natürlich, wie kriegst du das? Du siehst Helikopter-View, komplett Helikopter-View, bevor man überhaupt eine Zeile Quellcode geschrieben hat oder überhaupt die Organisation aufgesetzt hat. Wie kriegt man diesen Service, so Asset-Light Operations, würde ich sagen, auf ein Asset-Heavy-Product. Wie kriegt man diese Asset-Light Operations hin? Das heißt, am Ende reden wir von Massive Partner Integration, auf Englisch gesagt, on scale, also am Ende, wie kriegst du diese 100 verschiedene Partner orchestriert? Und nach 3 Jahren, Finn, im Oktober ist es bald soweit, ich kann dir sagen, wir haben jeden einzelnen Partner ausgetauscht. OEMs, Banks, Insurance Provider, dann Infleet, Car Delivery, Gutachten, also Appraisals, Car Registration, jeden einzelnen Provider, selbst unseren 24/7 Hotline Provider haben wir auch austauschen müssen, weil die zum Teil entweder mit uns nicht skalieren können oder der Service erfüllt nicht unseren Anspruch. Und überleg mal, wenn du das alles orchestrieren musst und alles machen musst, ohne jetzt genau den Bereich Car-Fulfillment zu kennen, dann ist No-Code schon eine sehr, sehr attraktive Alternative zu, ich sag jetzt mal, eine ganze große Organisation, Engineering-Organisation von Scratch anzubauen. Und all die ganzen Challenges, die man als Startup hat. Scale, Hyperscale, man muss noch prüfen, dass das Business überhaupt funktioniert. All das kommt noch on top. Und dann bleibt, ist No-Code ein Ansatz, ja.
Ja. Auch vor allem vermute ich wegen, also einmal, ihr seid ja unglaublich schnell, also wenn man sieht, wo ihr jetzt seid und dann, wo du gerade gesagt hast, bald ist es 3 Jahre mit Finn, ich kurz schlucken musste und dachte, krass, stimmt, es sind erst 3 Jahre und wie weit ihr damit schon gekommen seid. Und wahrscheinlich ist Schnelligkeit einmal ein Ansatz von No-Code und Agilität, dass ihr auch dadurch, dass ihr No-Code benutzt habt von Anfang an, ich glaube, ihr habt mit Google Sheets, Webflow und Zapier damals tatsächlich, glaube ich, angefangen, oder?
Genau.
Und dann immer weiter evolutioniert und weitere Partner mit dazu genommen, die ihr dann angebunden habt durch Zapier und habt quasi dadurch immer euer Tech-Stack evolutioniert. Immer mit den Anforderungen, richtig?
Ja, absolut, absolut. Aber das klingt jetzt so jetzt, ich sag mal so, zurückblickend klingt das so, ey, alles total organisch, logisch gewachsen. Ja, das wäre natürlich die PR-Version, wäre es natürlich absolut. Ne? Aber du darfst nicht vergessen, also ab Tag 1 war uns klar, also mir insbesondere, dass wir müssten alles automatisieren. Nur so kriegen wir Hyperscale hin. Wir wussten ganz genau, wir bauen hier ein Business, was nicht irgendwie übermorgen wieder weg ist. Das heißt, wie kriegen wir Automatisierung hin? Das ganze Thema No-Code, so haben wir gar nicht gedacht. Es ging ausschließlich um Automatisierung. Ne? Nur darum. Das heißt, wie kriegt man wirklich Traction hin und baut einen Dienst und bringt Autos zum Kunden hin mit allen Services, die dazugehören und gleichzeitig zum Parallel dazu, wie hiert man die Engineers? Also die ersten 5 bis 6 Monate habe ich nichts anderes gemacht, wie jeden Tag 6 bis 8 Interviews pro Tag. Klatschi, 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 Interview, Interview, Interview. Da habe ich keine Zeit, mich um Implementierung zu kümmern. Das hat 2,5 Monate gedauert, bis der erste Engineer geonboardet war. Und guess what? Er hat an der Webseite gearbeitet. Das heißt, mit Next.js die Webseite serverless aufzubauen. Das heißt, die ganze operative Komplexität, da gab es für Monate keinen Engineers und die Autos mussten raus.
Ja, verstehe. Und ihr habt aber, also wenn wir noch mal einmal ganz zum Anfang zurückspringen, ne, wo ihr wirklich mit dem absoluten MVP, mit Google Sheets, Webflow und Zapier gearbeitet habt. Und von warst du da schon dabei oder kamst du dann dazu? Und
Genau.
ja, und wie, wenn wir jetzt von dem Tech-Stack ausgehen, was war deine Rolle da genau? Dann hast du genau angefangen, Leute zu heuern. Wie hast du denen das erklärt von, okay, wir wollen Hyper-Automation machen und wir werden erstmal so viel wie möglich mit No-Code arbeiten? Oder wie hast du denen das vermittelt?
Ja, der Satz war ziemlich einfach. We believe in automation und fertig. Ja, das heißt, und dann unser Ansatz und dann ganz klar unseren Ansatz erzählt. Lustige Geschichte, der Jens hat tatsächlich die erste Webseite gebaut mit Webflow, mit Zapier und dann Google Spreadsheet behind the scenes. Und Webflow ist zumindest für mich nach meiner Definition Low-Code und nicht No-Code. Da muss schon eine gewisse Coding-Intelligenz mitnehmen und damit was zu schaffen. Und wir sind da von einem Tool zum nächsten gegangen. Wir haben dann gemerkt, okay, Google Spreadsheet kommt an die Limits, weil immer mehr Entities dazugekommen sind. Das heißt, das ganze Businessmodell, es war jetzt nicht nur Auto und Subscription als Entity, sondern Tickets, Deliveries. Dann sind dann Topics dazu gekommen wie Appraisals, das heißt Rückgaben. Plötzlich gab es Schäden am Auto und dann das ganze Entity Relationship Model ist immer größer geworden. Und das ist okay, Spreadsheet ist ein Limiting Faktor, das heißt, wir haben die Spreadsheet erstmal komplett geknechtet. Ja, wir holen immer das Maximum aus dem Tool raus, bis das gar nicht mehr kann. Okay, einmal kurz geguckt, was gibt es für Alternativen mit API-Zugang? Airtable. Okay, ab zu Airtable, einmal Import, dann sind wir bei Airtable gelandet. Und dann weiter. Airtable komplett ausgenutzt mit allen Limits, die da haben. Das Ding blutet komplett. Und das ist auch der Sinn der Sache. Das ist immer wieder der Ansatz. Du nimmst ein Tool, holst das Maximum aus dem Tool raus und einen Ticken mehr und dann die nächste Evolution. Und so haben wir uns dann weitergebracht. Das heißt, im No-Code-Bereich, Zapier, da war, uns fehlten If-Conditions. Ganz ehrlich. Und bei Zapier, die If-Condition zum Beispiel damals war totaler Graus. Ja, Inline-If-Conditions. Dann gesagt, okay, No-Code with If-Conditions, dann sind wir bei damals Integromat gelandet. Die haben einen schönen Router. Hey, cool. Weil wir nichts anderes wollten, wie VAT-Umsatzsteuer rausnehmen für B2B-Kunden und B2C-Kunden müssen die Umsatzsteuer anzeigen. Das war der Use Case. Dann, da war keine Magie. Und so sind wir in dieses Universum dann eingetaucht und haben dann erst gemerkt, was diese Macht an No-Code gibt. Insbesondere auch aus organisatorischer Sicht. Wie kriegt man dann diese Mächtigkeit, die man damit als Wert schaffen kann, auch in die Company rein? Das ist ja dann die nächste Challenge, genau.
Ja, darüber wollen wir auch gleich noch mal tiefer reden. Vielleicht noch einmal zu dem Ansatz, wo ihr sagt, okay, ihr habt euer Tech-Stack immer wieder evolutioniert und immer wieder von Tool zu Tool. Und jetzt habt ihr letztens tatsächlich einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel No Code Isn't Scalable, der, wenn man ihn liest, tatsächlich trotz der Headline für mich auch eher wie eine Lobeshymne dann doch auf No Code klingt als andersherum. Welche Rolle spielt No-Code nach wie vor bei Finn, auch wenn ihr jetzt auf No-Code, auf Code oder auf Custom-Code geht? Und was waren die größten Herausforderungen, die ihr hattet
mit No-Code? Also sehr, sehr, sehr gute Frage. Also absolut, du hast absolut recht. Der Artikel, der wurde von Ischderk, also von uns liebevoll Isch genannt, formuliert. Und das ist eine Lobeshymne auf No-Code. Absolut. Und vielleicht wollten wir ein bisschen so die Trolls füttern. Ja, also man sollte uns das nicht böse werden, aber die Leute tendieren sehr, Headline zu lesen und ihre Meinung zu bilden. Wir haben sehr viel Buzz generiert, das war sehr, sehr gut und das ist sehr, sehr gut. Aber in a nutshell, was wir jetzt machen ist, wir nennen das No-Code und Hard-Code oder Custom-Code oder Pro-Code, nennen das wie du möchtest. Am Ende bringen wir die beiden Universen noch mehr zusammen. Das ist die nächste Evolutionsstufe. No-Code spielt nicht nur weiterhin eine starke Rolle. Also bei uns ist es nicht No-Code, es ist Automatisierung. Aber wir bringen jetzt Kontext rein. Stell dir das so vor. Wenn du vorher, ich sage jetzt mal ein Production-Update, das heißt, du bekommst ein Auto und sagt dir beispielsweise ein Tesla oder ein BMW, okay, das Auto wurde jetzt produziert. Bei uns bekommt man ausschließlich Neuwagen. Ja? Das heißt, wir müssen das Produktionsdatum jetzt updaten in der Datenbank. So, das könnte man sagen, okay, wir updaten das, diesen Datensatz in der Datenbank, fertig. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir stellen das Modul bei uns Make, wir haben eine eigene Make-Instanz, das Modul Cars als zur Verfügung und dann kann man da drauf, please update me, also Watch-Szenario, wenn das Production-Date geupdatet wurde, wie auch immer das passiert. Das heißt, was wir machen ist, wir bringen Kontext und wir erheben die Entitäten. Wir arbeiten nicht mehr auf Datenbank-Einträgen, sondern sozusagen, wir arbeiten nur noch auf Objekten. Mhm. Eine klassische Softwareentwicklung, Objektorientierung. Aber wir bringen Objekte, so wie sie gehören, in No-Code rein. Das heißt, jeder Einzelne in der ganzen Company kann immer noch auf diesem Objekt arbeiten, aber die Abstraktionsschicht wird komplett höher. Das ist die nächste Evolutionsstufe, die wir da sehen. Und das wird uns nochmal massiv nach vorne boosten. Das heißt, wir bringen diese Welten nicht nur zusammen, sondern wir durch diese Zusammenführung schaffen wir ein komplett neues Level. Das heißt, ab dieser Abstraktionsebene können wir viel mehr Werte generieren und viel mehr Werte schaffen. Und das ist am Ende der Hauptgrund, wieso wir das machen. Ja, das heißt, unsere Kernprozesse gehen jetzt immer tiefer in den Pro-Code oder Hard-Code-Bereich, weil wir jetzt nach fast drei Jahren, erst jetzt ganz genau verstehen, wie jedes einzelne Element dieses Businesses funktioniert. Also, und die ersten zweieinhalb Jahre war die ganze Zeit Rambazamba. Vollattacke. Autos an den Mann bringen und dann verstehen, wie das ganze Biest da funktioniert. Und dafür ist dann Automatisierung oder speziell No-Code einfach ein toller Weg.
Ja, glaube ich total. Und ich finde es auch total interessant, diese Denkweise, die viele Startups ja haben, ist ja, okay, wir müssen ein tolles Tech-Produkt entwickeln, wo Tech auch wirklich als Selbstzweck dann auch wieder funktioniert. Und die dann aber Dinge ausprobieren, wo sie unglaublich lange für brauchen und unglaublich unflexibel auch sind in der Anpassung, bevor sie überhaupt irgendeine Idee validiert haben oder ein Konzept, oder vielleicht ist die Idee validiert, aber eben wie es dann funktioniert noch nicht. Und das eben mit No-Code eben extrem schnell und agil machen zu können, weil ihr eben auch so schnell Dinge austauschen könnt. Ne?
Absolut. Aber wie schon gesagt, also das macht absolut Sinn, das genauso zu machen. Weil wenn man Software as a Service anbietet oder ein SDK anbietet, ja, dann muss man das machen. Du kannst keine CLI oder SDK anbieten und sagen, okay, ich mache das mit No-Code. Wird gehen. Also ich habe jetzt schon drei Ideen, wie man es machen kann. Aber darum geht es nicht gehen. Das heißt, es kommt immer aufs Businessmodell an. Und das muss man sich immer wieder angucken. Was mache ich hier eigentlich? Also ist es jetzt ein Commodity, die ich anbiete? Ist es etwas, wo ich High Uncertainty, Hyperscale, super aggressiver Markt? Das heißt, ich muss da richtig schnell und stark agieren. Da muss man seinen Ansatz ganz genau wählen. Und wenn der Markt bekannt ist und alles relativ klar ist, und dann gibt es verschiedene Ansätze. Und das ist ein Tool. Das muss jedem bewusst sein. Es ist nicht No-Code wird uns alle ersetzen, nein. Aber Automatisierung ist ein essentieller Teil, um Effizienz zu treiben.
Ja, ja, definitiv. Um mal zum Thema zu kommen, wie implementiert man Automation und so No-Code-Mindset eigentlich in der Company? Ich glaube, wenn man, also das kennen wir ja zum Beispiel auch als kleineres Startup, von wenn man anfängt mit No-Code zu bauen in einem relativ kleinen Team, ist das noch die eine Sache, alle mit an Bord zu kriegen und begeistert davon zu bekommen, was No-Code und Automation machen kann, und alle verstehen relativ schnell, was der Benefit ist. In einer größeren Company, und ihr seid inzwischen über 250 Mitarbeiter?
358, ich habe extra nachgeguckt. Also ungefähr 300 in Deutschland und der Rest ist dann USA, genau.
Ja, Wahnsinn. Wie kriegt man das hin, so ein Mindset von No-Code in die DNA vom Unternehmen zu implementieren?
Ich glaube, da müssen wir, also exzellente Frage. Das ist die Frage, die wir uns bei Finn gar nicht stellen. Wir hatten den Luxus, wir sind on Greenfield gestartet. Wir hatten das Mindset komplett sofort in die DNA reingebacken, wenn du das möchtest. Das kriegen wir auch nicht mehr raus. Aber immer wieder mit einem ähnlichen, mit so einem Mantra. Wir nennen das do it automated. Das ist wirklich, dass man sagt, okay, mach es einmal manuell, mach es zweites Mal manuell, und wenn es exakt das gleiche ist, dann automatisierst du das. Und zwar dafür muss man sich Zeit nehmen. Das heißt, wie stellen wir das sicher, dieses Mindset, das einmal aufzubauen und dann solide über die kritische Masse zu steuern, ist, glaube ich, einfacher. Das heißt, wie stellen wir das sicher, dass jeder Neustarter, wir haben unheimlich viele Neustarter, 20 pro Monat mindestens. Ja? Mhm. Manchmal auch mit Monaten über 40. Das heißt, insbesondere Interns, die dann kommen und 6 Monate später dann wieder gehen und dann weiter im Studium weitermachen. Das heißt, wir haben ganz klassisches, ganz klares Onboarding. Mit Video zum Thema Automation, zum Thema, welche Tools wir verwenden, zum Thema also Make, Airtable, jetzt mittlerweile wird es ein bisschen weniger, und all die anderen Tools, die wir dazu haben. Und dann gibt es einmal pro Monat auch eine Q&A-Session mit dem CTO. Ja? Das heißt, in jedem Einzelfall können die Leute ihre Fragen stellen, Challenging-Fragen stellen, gerne auch ein bisschen mehr zu finden erfahren, um das wirklich, dieses Mindset weiterzutreiben. Man muss das selber investieren. So, jetzt ist einfach. Das war jetzt Greenfield. Lass uns drüber reden. Nicht jedes Unternehmen hat den Luxus, von Anfang an zu fahren. Wie kriegt man das in eine Company rein, die bereits existiert? Ich glaube, da muss man ein bisschen anders gehen. Mhm. Verstehe mich bitte nicht falsch. Also einfach zu sagen, lass uns No-Code machen, es ist trendy. Ich glaube, das wird schwer. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich bin der CXO von einer Company. Das heißt, man muss über verschiedene andere Themen dran. Beispielsweise Efficiency of Engineers, aktuell richtig heißes Thema. Oder Automate Everything Mindset, dieses ganze Thema, wie kriegen wir Digitalisierung in unsere Firma rein. Und dieses Mindset zu schaffen, das funktioniert nur, wenn man wirklich, 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 wirklich selektiv ansetzt. Ja, also wirklich selektiv, auch gerne zum Beispiel als CTO und sagt, okay, ich setze mich jetzt hin, nehme jetzt die paar 29 Euro, 20 Euro für ein No-Code-Tool, setze mich hin und versuche mich selber dafür zu begeistern, das zu verstehen. Ja, es ist zu einfach und zu günstig, als dass man das nicht ausprobieren kann. Und erst wenn man das macht, diesen Schritt, mentalen Schritt selber macht, dann kann man das auch selber ausrollen. Ja. So würde ich es machen. Und erst dann, wenn man selber dieses Feuer hat, kann man dieses Feuer in anderen dann entfachen. Einfach nur verlangen, bitte brennt, funktioniert nicht. Also man muss schon selber das Feuer entfachen und dann über ganz andere Ansätze, über Tooling wird das eher schwer, sondern vielleicht Effizienzmetriken oder Optimierungsmetriken dran gehen. Jetzt als CTO.
Ja.
Ich will, dass meine Engineers sich auf das fokussieren, was wichtig ist. Ne? Und dann sollen die nicht immer den gleichen neuen Job machen. Was machen Engineers? Jetzt Hand aufs Herz und weitergelogen. Engineers machen irgendwelche PDF-Exports von irgendwelchen Daten, die bekannt sind, irgendwelche Table-Views erstellen und irgendwelche Cut-Operationen meistens. Dann hast du im Wesentlichen 60% der Zeit auf a regular Engineer. Das heißt, wie kriege ich diese neuen Tasks, also wirklich diese Tasks, die eigentlich sind ein Commodity, von dem Ingenieur weg. Mhm. Wirklich komplett weg. Nicht schneller machen den Ingenieur, sondern komplett weg. Die dürfen gar nicht beim Ingenieur auffallen, weil Engineering ist teuer im Vergleich zu anderen. Das heißt, No-Code ist eine Möglichkeit, um Engineers effizienter zu machen, in dem Moment, dass man sagt, die machen das einfach gar nicht, sondern andere Leute machen das und die blühen da zum Teil da drin auf. Das heißt, man könnte dann einfach anfangen, 29 Euro, Kreditkarte, selber schon mal loslegen, 2-3 Leute ausstatten, probier das mal, guck mal, wie das funktioniert und dann, wenn man merkt, da gibt es eine gewisse Traction, dann kann man das entsprechend mit neuen zusätzlichen Rollen unterstützen. Wir haben bei Finn zum Beispiel den Business Automation Manager. Nennen wir BAM, in jedem Department dedizierte Person, die nur Automations macht und auch für alle Automations-Fragen in den Departments zur Verfügung steht. Und jeder hat Zugriff auf unsere Make-Instance. Jeder, der bei Finn anfängt, automatisch wird das provisioned und hast Zugriff auf. Das ist Google Workspace-Zugriff, Airtable-Zugriff und dann entsprechend auch Make-Zugriff.
Ja, und sind diese sogenannten BAMs, haben die einen Entwickler-Background oder sind die in den Fachabteilungen und kriegen zusätzlich die Automation-Ausbildung?
Das sind meistens keine Engineering-Leute, keine Engineering Foundation, sind sehr, sehr smarte Leute mit einem Ingenieurshintergrund oder Wirtschaftsinformatik oder ähnliches. Ja, also Leute, die wirklich an der Automatisierung interessiert sind, sind sehr, sehr smarte Leute und die können dann, also die haben keine klassische Software-Engineering-Ausbildung, aber die denken gerne in Lösungen und nicht in Probleme. Ja. Das ist so, ich sage jetzt mal, das Recruitment-Targeting-Ziel.
Ja, ja schön, das glaube ich. Ich finde, was du eben gesagt hast, da sind nochmal einige Aspekte drin. Gerade wenn ein CTO jetzt überlegt in einer Company, die noch kein No-Code oder keine Automation benutzt, einmal das Tool selbst auszuprobieren und dadurch aber auch ein Mindset zu entwickeln, weil das finde ich auch ganz wichtig, wenn man No-Code in eine Company mitbringt, dass es ja nicht nur darum geht, das Tool zu lernen und technisch zu lernen, quasi was sind die Funktionen und was kann das, sondern auch ein Mindset zu entwickeln von, wo sind überhaupt Automatisierungspotenziale, was kann ich überhaupt automatisieren und wie kann ich das in den einzelnen Fachabteilungen implementieren, dieses Wissen, weil die ja die Prozesse viel besser kennen als letzten Endes ein Engineering-Team oder eine IT-Abteilung oder sowas.
Absolut, absolut. Ich meine, am Ende... Ich könnte jetzt hyperaggressiv argumentieren und sagen, okay, das ist jetzt ein Return on Invest. Ja, sagen wir mal, man ist CTO, man hat richtig Bock drauf, man sagt, okay, die 20 Euro für einen Make-Account, ich nehme jetzt Make als Beispiel, weil wir Make verwenden, die Preise der anderen kenne ich nicht. Ich gehe da rein, trage das ein, kann mal ein bisschen was automatisieren. Ja, sagen wir mal, ich will meine Inbound-E-Mails mit einem OpenAI analysieren und dann soll dann automatisch antworten, ob die nett antworten oder weniger nett, je nachdem, wie die AI entscheidet, um dann irgendwas zu automatisieren. So kann ich ja anfangen. Also nach 1-2 Tagen habe ich ein Gefühl dafür. Ja? Und jetzt lassen wir ein Gefühl dafür. Und wenn man dann merkt, okay, ich meine es ernst, dann kann man ja immer noch so ein Projekt aussetzen. Ganz klassisch, im C-Level denkst du in Projekten. Okay, kein Integration Project, Migration Project oder ähnliches. Jetzt ist wirklich ganz einfaches Beispiel. Mhm. Sagen wir mal, das kostet dich 20 Euro pro Monat pro User. Ist jetzt kein fremder Betrag. Und sagen wir mal, du hast eine Company mit 100 Leuten. Das heißt, das kostet dich 2.000 Euro pro Monat. Ich mache das jetzt live, also wenn ich mich verrechnet habe, seid nicht böse. Das heißt, es kostet dich 2.000 Euro pro Monat, die ganze Company damit auszustatten. Das ist das Risiko pro Monat. Das heißt, pro Jahr 24.000. So, 100 Leute kosten dich im Jahr im Schnitt, sagen wir mal, 50.000 Euro, also wird eher mehr sein, 5 Millionen Euro. Das heißt, du investierst 24.000 im Vergleich zu 5 Millionen. Das ist jetzt ein ganz kleiner Betrag von den Kosten. Und der potenzielle Uplift ist, sagen wir mal, die Leute werden um 1% effizienter. Also den Business geht, da muss ich jetzt nicht hochmathematische komplexe Integrale lösen, um zu verstehen, dass das Ding sich nach einem halben Jahr rentiert.
Ja.
Ganz einfach. Und was ich dann machen würde, ich würde es genauso aufsetzen, sagen, okay, das Risiko sind 24.000 Euro und nach einem Jahr, und dann sage ich, okay, use this tool or don't use it, it's up to you. Ja, macht damit, was ihr wollt. Und nach einem Jahr würde ich das komplette Projekt killen. Und dann gucken, wer rumheult. Wenn dann mehr als 10 Leute schreien, nein, 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 aber ich verwende es doch, dann war es doch ein Success. Hat dich 24.000 Euro gekostet. Also ja, das ist jetzt wirklich ein sehr populistischer Case,
ja.
Aber so würde ich es tatsächlich machen. Und wenn dann keiner schreit, oh, das Tool ist mir aber wichtig, dann war es ein unwichtiges Tool. Und das würde ich genauso mit jedem anderen Tool machen.
Ja.
Das ist ein radikaler Ansatz, würde ich sagen.
Ja, ist schon ein radikaler Ansatz, aber ich verstehe total, wo du damit hin willst, weil, also ich glaube schon, dass es nochmal was braucht, um diese Begeisterung anzustoßen, weil ein Tool in den Raum zu schmeißen und, also das funktioniert ja bei einigen Menschen sehr gut, einfach ein Tool in den Raum zu schmeißen und hier, guck mal, aber bei vielen ist es ja dann doch auch ein, also Macht der Gewohnheit, ne? Einfach die Tools zu nutzen oder so zu machen, wie man es halt schon immer gemacht hat. Und natürlich braucht es Zeit, Automatisierung aufzusetzen. Oder und vielleicht auch erstmal die eine Automatisierung aufzusetzen, dauert vielleicht auch mehr Zeit, als ich jetzt brauchen würde, um das Ding zweimal manuell zu machen, den Prozess. Oder ob ich jetzt von einer Excel-Tabelle ins nächste kopiere und mir Gedanken zu machen von, wie automatisiere ich diesen Prozess überhaupt, dass der auch sinnvoll ist. Weil, sagen wir mal ehrlich, ein schlechter Prozess, der digitalisiert ist oder der automatisiert ist, bleibt halt immer noch ein schlechter automatisierter Prozess da.
Absolut. Also ich verstehe deine Denke, aber am Ende, wie schon gesagt, ja, es wird immer Argumente geben, etwas nicht zu machen. Und da bin ich sehr, sehr romantisch unterwegs. Also entweder du überzeugst jetzt alle oder du sagst, und dann sind wir alle fully committed und alle schreien Juhu und dann machen die alles. Oder wir machen es ein bisschen realistischer. Da gibt es ein paar, die sagen, okay, ich habe jetzt ein bisschen viel Bedenken, aber ich glaube, die Early Adopter, die muss man packen. Und es gibt jetzt eine andere Regel, die mich auch, ja, ich mag die sehr, die ist wieder sehr, sehr romantisch, populistisch. Also, be the creator of the automation that replaces you.
Mhm.
Also, ich glaube felsenfest daran, dass in der Zukunft, das ist vielleicht jetzt schon in 10, 20 Jahren, dass sehr viele Sachen einen Menschen ersetzen werden können. Ob wir das machen, ist ein anderes Thema. Aber wenn du die Person bist, die dir Automatisierung schreibt, die dich selber ersetzt, hey, cool, passt. Das heißt, wenn man deine Frage, wie kriegt man das in eine Kampagne rein, auch beantworten kann, und wenn man kein C-Level ist, sondern ein Individual Contributor, hey, nimm die 20 Euro pro Monat pro User, holst dir eine Plattform, gehst da drauf und machst das erstmal. Und wenn die Leute merken, dass du eigentlich schön einen wegchillst und deine Arbeit immer noch Wert schaffst, ich glaube, Neid wird die dann entsprechend antreiben oder die Neugier, was macht diese Person da eigentlich? Jetzt mal wieder sehr, sehr romantisch gedacht.
Ja. Ja, total. Bin ich total bei dir.
Also, du siehst, mein Ansatz ist da ein bisschen anders. Ja, also, wie schon gesagt, es kann funktionieren. Man kann auch warten, bis das Management das merkt. Ihr müsst entscheiden, was Realität ist.
Genau. Genau. Und wenn man einmal die Potenziale verstanden hat, ich glaube, dann noch die Begeisterung quasi in die Company reinzutragen. Das ist dann eine Frage von Storytelling und Kommunikation.
Sehr gerne, aber dafür gibt es ja euch dann, oder?
Genau, dafür gibt es uns, genau. Jetzt haben wir aber die eine Seite mit, wie bekomme ich das in eine Company rein und alle davon begeistert. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe jetzt alle davon begeistert und jeder meiner Mitarbeiter hat Bock auf Automation. Wie stelle ich denn jetzt sicher, dass nicht absolutes Chaos passiert, wenn jeder Zugriff hat?
Ja, also das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage. Wie stellt man sicher, dass nicht absolutes Chaos passiert? Also am Ende ist es, ich kann dir sagen, wie wir das machen.
Mhm.
Ja, und
genau, das ist eigentlich meine Frage.
Ich kann dir nicht sagen, wie man es generell macht. So weit bin ich noch nicht gekommen. Also wir lassen einen gewissen Level an Chaos zu, um Innovationen zu ermöglichen. Mhm. Gleichzeitig mit einem sehr starken Confidence, dass wir aus dem Engineering sehr starke, über die Karten Bulletproof-Prozesse und Ansätze haben, um Chaos zu managen. Ich sage dir erstmal ein Beispiel. Wir haben sehr, sehr klassische Monitoring-Konzepte, Monitoring-Tools, Alerting-Tools, um zum Beispiel zu identifizieren. Im Software-Engineering, du hast ein Application-Logging-Tool wie Sentry oder ein Relic oder wie die alle heißen. Das heißt, du kannst diese immer noch in dein Tool indizieren. By the way, das ist genau das, was wir gerade machen. um zu verstehen, um das komplette Transparenz zu schaffen, welche Prozesse sollten nicht failen, also sollten nicht kaputt gehen. Das heißt, erstmal Monitoring, erstmal das sehen, was passiert da gerade. Und danach können wir ein Alerting drauf aufbauen. Das ist der eine Satz. Zu sagen, hey, dieses Szenario sollte laufen, läuft aber nicht. Ja. Das heißt, wir haben sehr klasse, in der Softwareentwicklung nennen wir das DevOps. Jetzt überlegen, DevOps on Automations. Das ist genau das Thema, was ich gerade bei Finn treibe. Da haben wir eine dedizierte Person, wir bauen ein dediziertes Team auf, um dann zusammen mit dem Make-Team dann die nächsten Iterationen in dem Tooling zu schaffen. Da gibt es in den Markt, dadurch, dass das ganze Thema Automation zu No-Code sehr frisch ist, noch keine Industry-Standards. Wird es geben, bin ich felsenfest überzeugt. Also, wir lassen Chaos ein bisschen zu, um zu verstehen, wie kriegen wir Monitoring und Alerting on top of that. Bis dahin, Convention. Also in Engineering gibt es Lintas, um zu überprüfen, ob der Code gewissen Standards folgt. Wir haben bei Finn ein Integromat Rulebook. Diese Regeln musst du erfüllen, damit das Szenario vernünftig unter dem, ich sage jetzt mal, Finn Monitoring Guidance steht. Das heißt, wir haben gewisse Severity Level, du fühlst einfach so ein P1 oder P2 in deinen Szenarionamen ein. Das Szenarioname sollte auch immer ein DRI haben, eine E-Mail-Adresse. Und dann verwenden wir Make, um die anderen Make-Szenarios zu monitoren. Das heißt, wenn dein Szenario fällt und das sollte nicht fällen, dann wirst du genotified. Wenn du nicht acknowledged, dann wird das in dein Team delegiert, in dein Department dein und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben well-known Standards. Die Frage ist, wann enablest du diese Conventions und die kannst du ab einer gewissen Größe ganz gut umsetzen. Und dann kannst du auch No-Code selber dafür verwenden, um das Monitoring und das Alerting zu treiben. Also mein Plan ist, also da, wo wir jetzt sehr viel Potenzial sehen, ist Interszenario Monitoring. Das heißt, was passiert, wenn wir 17 Szenarios voneinander abhängig sind und jetzt Schritt 7 fehlt? Dann müssen wir das wissen. Und da gibt es technische Möglichkeiten. Das ist klassisch Service Discovery. In der Softwareentwicklung ist es ein klassisches Service Discovery Problem. Hast du genauso. Es gibt Lösungen dafür. Wir müssen die jetzt nur auf diese neue Umgebung anpassen.
Ja, spannend. Okay, und wenn ihr, du hast eben gesagt, jeder Mitarbeiter bei euch, egal aus welcher Abteilung, bekommt ein kleines Onboarding zu den ganzen No-Code-Tools, die ihr verwendet, vor allem zu Make und Airtable und Retool dann wahrscheinlich. Lernen die auch in dem Zuge dann auch die ganzen Conventions oder ist, genau?
Nö, die bekommen einen Link zu Confluence, das ist die Convention. Und wenn du dir folgst, dann hast du sehr viele Vorteile, weil dann gibt es ein Team, das kümmert sich darum, wenn es Probleme gibt und hilft dir dabei. Und wenn du der Convention nicht folgst, dann brauchst du auch nicht nach Hilfe schreien. Also im Nicht-Engineering-Umfeld gibt es ja auch, ich sage jetzt mal, sagen wir mal, mir fällt kein besseres Beispiel ein. Ein Shared Drive, wo du Dateien abliest in einer großen Corporate. Wenn du der Naming Convention auf der Shared Drive nicht folgst, wirst du auch keine Datei finden, wenn du da plötzlich magst, meins Hack mitzumachen. Also, folge dieser Naming Convention, die hat einen gewissen Vorteil, vielleicht gibt es dann, oder ein Spreadsheet, wo man verschiedene Sheets hat und wenn da eine außer Reihe tast, dann gibt es halt von der Gruppe immer einen auf den Finger. Ja, man sagt, hey, you're not following the Naming Convention, so we can't support you. Also wenn du dann Schmarrn machst, dann ist es dein Schmarrn. Aber bitte ruf uns nicht an, wenn es nicht funktioniert. Ich glaube, das ist so der Prozess, den ich treiben würde. Und dann, wenn das größer wird, so bei uns zum Beispiel, wir sind bei 2.000, 3.000 Szenarios, ich muss die Zahl mal nachgucken, dann muss man ein dediziertes Team dafür haben. Aber hey, let's get there. Baby Steps. Erstmal dahin kommen und dann kann man das Problem lösen. Man braucht nicht über die Probleme lösen, die man noch gar nicht hat.
Ja. Heißt das im Umkehrschluss aber auch, dass ihr eine extrem enge Teamkultur habt, was es angeht, okay, wir bauen Automations und das lösen wir zusammen und wir stecken im selben Boot? Also welchen Einfluss hat No-Code auf eure Unternehmenskultur?
Aber jetzt hast du den wichtigsten Punkt eigentlich genannt, den habe ich jetzt die ganze Zeit verschwiegen. Und zwar, ich habe ihn nicht verschwiegen, aber man muss zu Finn wissen, die Organisationsstruktur ist eine andere. Wir nennen das Mission-Based Cross-Functional Teams. Wir haben cross-funktionale Teams. Und das heißt, wir haben Business, Product und Tech, die formen immer ein Team. Das heißt, ist klassisch gedacht, wir haben das Why we are doing that, das What, Product Management, und das How, formen ein Team, sitzt sogar von der Location zusammen oder bei uns meistens remote, im gleichen Team, die gleichen Ziele. Das heißt, die haben sogar die gleichen OKRs. Dadurch stellen wir sicher, dass ein volles Buy-in zu der Lösung da ist. Das heißt, wir haben kein klassisches Engineering Department, wo, ich sage, Feature-Requests rübergeschmissen werden und dann werden irgendwelche Features zurückgeschmissen. Nein, das haben wir nicht. Und das trägt zu dieser Einheit bei. Das heißt, das Knowledge-Sharing passiert immer durch die ganze Company.
Ja.
Das ist der Trick. Also wenn man möchte, No-Code ist, das ist auch das Wichtige, bei No-Code ist die Core-Audience immer Business. Es sind selten Engineers. Wenn ein Engineer No-Code verwenden will, dann be my guest, verwende das. Und die Antwort ist, die werden es auch verwenden. Die verwenden es auch sehr, sehr oft. So schnell mal CI-Pipeline triggern, da brauchst du keinen Scheduler, sondern kannst du Make verwenden und fertig. Aber gleichzeitig zu 100% sind das die Business-Leute, weil nochmal, ich habe es zu oft gesehen, da sitzt ein Ingenieur und macht einen Export eines Product Feeds, damit die Produkte bei Google Merchant Center auftauchen. Und muss irgendwelche Spalten zufügen. Ganz ehrlich, da blutet mir das Engineering-Herz, da zerreißt es mich. Dafür brauchst du keinen Ingenieur, der dann drüber eine Stunde meckert, wieso er das machen will. Und zu Recht meckert.
Ja, definitiv.
Das ist eine CSV-Datei. Sorry, da ist jetzt keine Innovationshöhe drin.
Ja, das ist auch die Antwort auf die Frage, die mir oft gestellt wird von Entwicklerseite tatsächlich. Es wird immer mit einem Lachen, aber auch manchmal mit auch zu viel Ernst dann dahinter, werde ich gefragt, also nimmst du mir jetzt meinen Job weg mit No-Code quasi? Und wo die Antwort dann immer drauf ist, aber mit No-Code, also No-Code ermöglicht euch halt an den wirklich coolen und kreativen und wirklich wichtigen Aufgaben zu arbeiten und die ganze Busywork halt auszuhebeln.
Absolut, absolut. Das ist das erste Argument. Und für einen Entwickler wäre meine Antwort, und dafür war ich zu lange Entwickler, wenn dein Job durch ein No-Code-Szenario, ein paar No-Code-Szenario ergänzt werden und ersetzt werden kann, dann solltest du dir die Frage, die Wichtigkeit der Frage, dann müsstest du erstmal verstehen, was machst du da eigentlich? Und wir sind so privilegiert als Softwareentwickler. Es gibt so viel zu viele Jobs und viel zu wenig Softwareentwickler. Dann gehst du irgendwo hin, wo du richtig geilen Wert schaffen kannst. Das ist doch viel, viel cool, macht doch viel, viel mehr Bock als irgendwelche Rumgemuckele an irgendwelchen Product Feeds.
Ja, total. Und ich finde auch, es befähigt oder hebelt so die Kommunikation auch in Teams, ne? Wo du, wenn, wie du sagst, einmal alle das gleiche Ziel haben und das Ziel ist eben Business, und alle die gleiche Idee davon haben, was denn Erfolg bedeutet, und dadurch, dass aber auch dann nicht technische Leute Technik oder Tech besser verstehen durch No-Code, durch visuelle Programmierung, weil halt Konzepte dadurch ja schon übermittelt werden, dass man daraus auch miteinander einfach ein viel besseres Verständnis für die Sache bekommt, an der man eigentlich arbeitet. Und das eben den ganzen Unternehmensgeist nochmal hebelt.
Ja, also das ist jetzt, ich kann dem Argument folgen, ich kann aber die Engineers verstehen. Überleg mal, wir haben jetzt, also ich kann die wirklich verstehen, ich bin einfach, da geht der Engineer, der kleine Engineer in mir auf. Überleg mal, du hast 10 Jahre lang, hast du irgendwelche Begriffe erfunden, damit die anderen dich nicht verstehen? Du bist in deiner kleinen Bubble und da ist die Welt in Ordnung. Engineering for the sake of engineering. Du musst dich wenig erklären. Alles ist wirklich, wirklich läuft. Ja? Du hast ein ganz gutes Gehalt. Die Welt ist in Ordnung. Jetzt kommt irgendeine Pappnase her, sagen wir mal, der heißt Andy und erzählt dir was von No-Code und dann wird es bei mir auch klingeln. Moment. Stability, all sowas. Und dann, die sind ja nicht blöd, die Ingenieurs. Ja? Die verstehen ja sofort, was die Macht dahinter steht. Das heißt, plötzlich wird alles, was du machst, sehr transparenter. Und Transparenz ist per se bei vielen Leuten immer negativ belastet. Bei mir sehr positiv belastet. Und deswegen verstehe ich die Argumente. Das heißt, der nächste Schritt ist, nicht diese Angst zu nehmen, sondern ganz valide zu sagen, hey, it's a tool, verwende das. Aber das Ziel ist es nicht, dich zu replacen, sondern den ganzen Schmarrn, den du hast, und da muss der Ingenieur mal in sich gehen oder die Ingenieurin und sagen, was für ein Schmarrn mache ich da eigentlich? Überleg mal, das kommt alles weg. Du bekommst immer noch dein Gehalt. Und wenn nicht bei dieser Kampagne, dann bei einer anderen. Das ist für die Karten sichergestellt. Da guckt dir jede Statistik an. Und gleichzeitig kannst du dich endlich mal darauf fokussieren, den Hottenshit zu machen.
Ja. Begegnet
aber
dir
die
das,
Angst verstehe ich.
Ja, auf jeden Fall. Begegnet dir das manchmal im Recruiting, dass du Entwickler, also gerade Entwickler im Recruiting überzeugen musst?
Nö. Ja. Das passiert. Also wenn es so weit kommt, dass ich einen Entwickler davon überzeugen muss, dann ist es nicht die richtige Person für Finn. Period.
Also. Ja. Verstehe ich total. Nee.
Also du darfst nicht. Wir haben wieder einen sehr starken Luxus. Wir haben nur im Engineering Department über 1.100 Applications pro Woche.
Mhm.
Das heißt, wir machen sehr starkes Cherry-Picking. Das heißt, wenn die Person das nicht versteht, was es heißt, das ist unsere DNA, dann ist diese DNA, die wir alle teilen, diese Person teilt diese DNA nicht. Aber ich glaube, das ist sehr viel Self-Reflection und dann Empathie. Wenn die Leute empathisch sind, dann können die sich immer in die Situation und die Position des anderen hineinversetzen. Und ja, ich kann verstehen, wenn man diesen Luxus dann nicht hat, dass dann man ein bisschen anders agieren muss. Aber hey, das Problem löse ich, wenn ich das Problem habe.
Ja. Auf jeden Fall. Nochmal vielleicht einmal zurück, auch nochmal zum Business Case und zum Business Case Finn vielleicht auch. Was haben denn eure Investoren damals eigentlich gesagt, dass ihr mit No-Code entwickelt? War das ein Thema?
Nö. Also die meisten Investoren sind nicht so operativ tief drin.
Ja.
Also bin ich ganz ehrlich zu dir, also das Thema ist nie aufgekommen. Also man erwartet, dass es funktioniert und so wird. Wir haben sehr, sehr starke Investoren, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Und also man muss sich mal vorstellen, also ich glaube nicht, dass bei irgendeinem Startup, was nicht jetzt sehr Deep Tech macht, dass die Investoren dann sagen, was für eine Programmiersprache man verwendet. Das passiert. Ja. Also ich kenne keinen Fall. Wenn es einen Fall gibt, dann würde mich das interessieren, aber nee. Also wir müssen die Autos an den Mann bringen, so effizient wie möglich. Und da gibt es andere Effizienz-KPIs. Zum Beispiel Transactions per FTE. Das ist eine KPI, die wir uns ganz genau angucken. Wie viele Subscriptions machen wir pro Fulltime-Employee? Das gucken wir zum Beispiel sehr, sehr auf Company-Level sehr detailliert an.
Ja, verstehe. Ah, spannend. Okay, weil wir werden auch öfter gefragt von Startups, wie das denn so ist, wenn sie jetzt mit No-Code entwickeln und ob das denn valide für die Startups auch ist und für die Investoren vor allem. Genau, spannend.
Also ich denke jetzt mal sehr, sehr laut und jetzt, also wirklich, ich habe mich auf die Frage tatsächlich absolut nicht vorbereitet. Deswegen, also am Ende geht es ja an den Investoren, wie viel Wert schaffst du, wie viel Asset. Ja? Also man kann da auch durch Kapitalisierungseffekte kann man sagen, okay, wie viel Wert hat man generiert, damit Engineering kein reines Cost-Center ist, sondern auch Profit-Center, hätte ich fast gesagt, ein Engineering kann nie Profit-Center, aber Asset generieren, also zum Company-Wert beitragen. Das ist aber rein Monitoring, Tracking in dem Sinne über Jira-Tickets. Also unsere BAMs, unsere Business Automation Manager, sind auch in dem Scrum-Team. Das heißt, sie bekommen Tickets zugewiesen. Wenn es ein Task ist und kein Bugfixing, dann generiert das Asset, dann kannst du das mit gewissen Metriken auch sauber als Kapitalisierungsprojekt umsetzen.
Mhm.
Und dann wird es für Investoren interessant. Also ich habe jetzt wirklich sehr laut gedacht. Also wer an alle Startups out there, Tasks und Epics, die keine Bug-Tickets sind. Und deswegen machen wir ja das ganze Ticket-Tracking. Das ist nicht dafür da, um Engineers zu ärgern, weil die ihren Estimation scheiße sind. Estimations von Engineers sind immer schlecht. Das ist normal. Das ist the beauty of Engineering. Das ist der Sinn der Sache. Sondern, dass man das sauber trackt über Velocity Points oder über Time und damit man das als Kapitalisierungsprojekte, also den Wert der Firma erhöht. Ganz einfach.
Ja, macht total Sinn. Ja, definitiv. wo siehst du denn No-Code in den nächsten 10 bis 20 bis wann auch immer Jahren?
10 Jahren. Vor 10 Jahren war ich 28. Was habe ich da gemacht? Ich bin gerade aus der Uni geplumpst. Boah, fiese Frage. Aber gute Frage. Finde ich gut. Ich mag fiese Fragen. ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir sagen, wo ich die Automatisierung sehe. Was für mich jetzt aktuell ist, No-Code ein Tool, um Automatisierung nach vorne zu treiben. Wir werden well-known Engineering-Prinzipien sehen, Monitoring, Alerting, dann Business Alerting, End-to-End-Tests, Profiling, Debugging, all sowas werden wir im Bereich No-Code sehen. Ich wünsche es mir vom Herzen. Wir werden No-Code als eine Möglichkeit sehen, um schnell und solide, als zusätzliches Tool für ein Business, um etwas umzusetzen, gerne auch ein Startup oder a well-known company, das werden wir sehen. Es wird jetzt nicht Engineering ersetzen, auf gar keinen Fall. Glaube ich nicht. Wird das nicht. Dafür haben wir zu viele Aufgaben vor uns. Also lass mich deine Frage so ein bisschen episch beantworten. Wir haben viel zu viele Aufgaben als Gesellschaft. Da müssen wir uns auf etwas Besseres konzentrieren, als irgendwelche Commodities zu basteln. Immer wieder den gleichen Schmarrn. Da gibt es Blueprints, ob das No-Code, Low-Code oder was auch immer Code ist. Who fucking cares?
Ja.
Einfach sich auf die Sachen konzentrieren, die wirklich Werte schaffen. Und das ist das Schwierige. Und da kann man auch Engineers und Non-Engineers hinbekommen, dass sie drüber nachdenken, was wirklich Werte schafft. Und dafür muss man die Zeit zum Atmen haben. Man kann erst selbst reflektieren, wenn man nicht die ganze Zeit muckelt, sondern überlegt, was mache ich hier eigentlich? Und davon haben viele Menschen Angst. Ich glaube, einfach Gedanken mit sich selber. Und dann wird die Antwort sein, okay, it's no code, it's the faster way to go. Und dann erwischst du dich selber dabei, plötzlich irgendwelche Bubbles bei Make durch die Gegend zu schubsen. Aber es löst das Problem. Und ich hoffe, die Leute gehen dann mit dem Schmunzeln nach 10 Jahren und sagen, okay, ich habe meine Automatisierung, die 98% meiner Arbeit erledigen. Ich bekomme 100% des Jobs, des Gehalts. Ich generiere den Wert. Und dieser Wert wird in Gehalt zurückerstattet. Und wer das dann macht, ob es eine Automatisierung ist, ein No-Code oder Hard-Code, sollte irrelevant sein.
Ja. Ach, schön. Das fände ich eigentlich ein total schönes Schlusswort für unseren Podcast, für die Folge. Ich möchte aber trotzdem noch mal kurz fragen, wo geht es denn jetzt hin mit Finn? Ihr seid gerade auch dabei, in die USA zu expandieren. Was sind die nächsten Steps?
It's more of the same. Ganz einfach. Also nichts an 2030 eine Million Car-Subscription.
Ja.
Fertig. Dafür müssen ein bisschen Blech bewegt werden. Das machen wir. Also wir haben zwei, drei Sachen probiert. Wir haben auch schon mal versucht, wir haben es gemacht. Wir haben Autos bei uns auf der Webseite verkauft. Das addet nur Complexity. Ja, da ist ein Uplift da, aber nicht genug, für uns zumindest nicht genug. Immer das Gleiche. Car-Subscription. 23 wird Europa werden. Da werden wir ein paar europäische Länder dazu schalten. Wir wissen selber noch nicht, welche. Aber hey, dann machen wir einmal kurz einen Business Case durchrechnen, dann werden es die Zahlen uns schon sagen. Fokus auf USA, ein paar mehr Staaten in den USA und da ist einiges an der Complexity drin. Und dann more of the same, mehr OEMs. Was wir werden, ist nichts anderes wie dein One-Stop. Du gehst dahin, da findest du Car-Subscriptions von allen OEMs. Such dir das schönste Angebot aus, was für dich am besten passt für dein Lebens. Aktuelle Lebensphase und dann, hey, voilà, bitte kauf keine Autos. Das ist ökonomischer Wahnsinn. Ja, bitte tut's nicht. Es sei denn, es ist irgend so ein tolles Auto, was nur gekauft werden kann. Dann okay, aber ja.
Das
ist die Antwort.
Ja, sehr gut. Finde ich eine sehr, sehr, sehr gute Antwort. Ich könnte tatsächlich, ich habe noch 17.000 Fragen tatsächlich, die ich dir gerne noch stellen würde. Aber das machen wir vielleicht in einer Follow-up-Podcast-Folge. Andi, es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, dass du da warst. Wer mehr zu Finn wissen möchte, den Artikel und alle wichtigen Links verlinken wir euch unten in den Shownotes. Und Andi, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war mir ein großes Fest. Es waren super spannende Insights mit dabei und ich habe mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Lass uns gerne ein Follow-up machen. Ja, vielen Dank dafür. Also ich kann, wie schon gesagt, über No-Code und Automatisierung ewig reden. Das heißt auch an die Leute da draußen, wenn ihr Fragen habt oder irgendetwas absolut gar keinen Sinn macht, hey, schreib mir eine Nachricht immer gerne und dann lasse ich mich gerne auf die Diskussion ein. Am besten positiv, das macht immer am meisten Spaß und dann Survival of the Fittest.
Ja, Survival of the Fittest und den, die am offensten durchs Leben gehen. Ich finde, das macht nämlich...
Vielleicht hab ich ja eine Automatisierung und beantworte die E-Mails ja gar nicht.
Vielleicht.
Absolut, vielen Dank. Ja. Hat mir echt Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank.